Ja, liebe Studentinnen und Studenten, ich möchte Sie ganz herzlich zur Hauptvorlesung Innere Medizin mit dem Thema Vaskulitiden und Raynaud-Syndrom einladen. Mein Name ist Professor Lindhoff-Last. Ich bin Internistin, Angiologin und Hämostasiologin. Ich finde es sehr schade, dass ich Sie nicht persönlich vor mir sitzen habe, weil ich meine Vorlesung gerne interaktiv gestalte. Aber wir alle müssen ja mit der Situation klarkommen und ich hoffe, dass Ihnen meine Vorlesung trotzdem etwas bringt und Sie auch damit dann etwas für den klinischen Alltag haben. Wenn es um die Literatur geht, die Sie lesen sollten, bezogen auf das Fachgebiet Angiologie und Hämostasiologie, möchte ich Ihnen die drei Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, die noch Gültigkeit bis Ende diesen Jahres haben, ans Herz legen. Das ist einmal Venenthrombose und Lungenembolie, Diagnostik und Therapie. Diese Leitlinie sollten Sie sich durchlesen, dann auch, und das wird auch Thema eines meiner weiteren Hauptvorlesungen sein, periphere arterielle Verschlusskrankheit, Diagnostik, Therapie und Nachsorge. Und als drittes die Leitlinie zur Thromboseprophylaxe venöser Thromboembolien. Das betrifft alle Thromboseprophylaxe-Indikationen interdisziplinär, auch die chirurgischen Fächer. Und Sie würden dafür Ihren Alltag sehr viel mitnehmen, wenn Sie sich das ebenfalls durchlesen, auch wenn das nicht direkt Thema meiner Hauptvorlesung jetzt ist. Ich möchte Ihnen kurz eine Übersicht über die Inhalte der heutigen Vorlesung geben. Wir werden uns zunächst mit den Großgefäßvaskulitiden beschäftigen, dann mit dem Morbus Veni Vata Burger, der als einziges angiologisches vaskulitisches Krankheitsbild die mittelgroßen und kleinen Gefäße betrifft. Ein anderer Name ist eben auch Thromboangitis obliterans und letztlich dann ein Krankheitsbild, das eigentlich nur ein Syndrom darstellt, aber im Gegensatz zu den Vaskulitiden, die zu den seltenen Gefäßerkrankungen gehören, ein sehr häufiges Krankheitsbild ist und wo man eben zwischen dem primären und dem sekundären Raynaud-Syndrom differenzieren muss. Während das primäre Raynaud-Syndrom eine harmlose Symptomatik darstellt, hat das sekundäre Raynaud-Syndrom auch einen hohen Krankheitswert und deswegen sollte man auch von Anfang an versuchen, diese beiden Syndrome voneinander zu differenzieren. Wir starten mit den Großgefäßvaskulitiden. Und ich möchte Ihnen noch mal kurz vor Augen führen, warum das so wichtig ist, das Krankheitsbild oder diese verschiedenen Krankheitsbilder zu kennen. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit, die ein Thema einer der nächsten Hauptvorlesungen sein wird, ist ein sehr häufiges Krankheitsbild. Man weiß, dass nach dem 60. Lebensjahr jeder fünfte Patient davon betroffen ist. Und die Vaskulitiden können eine ganz ähnliche klinische Symptomatik machen mit Durchblutungsstörungen der großen Gefäße, zum Beispiel der Beinarterien, aber auch der Armarterien oder Kopfarterien und können eine wichtige Differentialdiagnose darstellen. Manche dieser Patienten sind sehr leidgeplagt und es dauert Jahre, bis das Krankheitsbild erkannt ist. Deswegen ist es mir sehr wichtig, dass Sie davon mal etwas gehört haben und wissen, dass es eben auch seltenere Krankheitsbilder mit diesen entsprechenden Differentialdiagnosen gibt. Wichtig ist dabei, und das ist eigentlich immer die Basis aller Medizin, eine sorgfältige, gezielte Anamnese durchzuführen, eine gründliche körperliche klinische Untersuchung. Und bei den Vaskulitiden, anders als bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, spielt auch die Labordiagnostik eine wesentliche Rolle. Entzündungsparameter, Blutsenkung sind meistens deutlich erhöht und das Drandenken beim Krankheitsbild ist wichtig, weil man, wenn man die entsprechende Labordiagnostik dann anstößt, das Krankheitsbild eben frühzeitig erkennen kann. Es gibt dann verschiedene bildgebende Verfahren, mit denen die Gefäßwandentzündung dargestellt werden kann. Wir haben zum Glück inzwischen den Ultraschall sehr weit entwickelt. Eigentlich ist das die Domäne des Ultraschalls, hier eine diagnostische Methode zu haben, mit der wir das Krankheitsbild frühzeitig erkennen können, der Gefäßultraschall, aber auch die Positronenemissionstomographie oder die Kernspintomographie der Gefäße kann eben mit spezialdiagnostischen Möglichkeiten das die Vaskulitis sichtbar machen. In früheren Zeiten waren Biopsie aus der entzündeten Gefäßregion und eine Histologiegewinnung relevant. Das ist eigentlich mit den modernen Methoden der Sonographie, Kernspin- und PET-Diagnostik inzwischen verlassen worden. In Einzelfällen kann es nochmal sinnvoll sein, Biopsien zu entnehmen, aber ich habe in den letzten 10, 15 Jahren, die ich klinisch tätig bin, das eigentlich nicht mehr veranlassen müssen. Welche Vaskulitiden der großen Gefäße kennen wir? Wir kennen einmal die häufigeren Vaskulitiden des älteren Patienten. Das ist die sogenannte Arteriitis temporalis oder cranialis, betrifft die Hirnarterien, vor allem die Temporalarterie, und wird auch als kraniale Riesenzellarteriitis bezeichnet. Riesenzellen deshalb, weil histologisch große Entzündungszellen nachweisbar sind. Ich zeige Ihnen dazu nachher ein histologisches Bild, und danach ist das dann in früheren Zeiten benannt worden. Wir haben neben der kranialen, also die Hirngefäße betreffenden Vaskulitis, dann auch eine Sonderform, die nämlich die extrakraniale Riesenzellarteritis, die eben nicht die Arteria temporalis betrifft, sondern zum Beispiel die Arteria subclavia oder die Arteria axillaris, auch eine Vaskulitis des älteren Patienten, während die Takayasu-Arteriitis, die auch vor allem die Arterien der oberen Extremität und des Kopfes betrifft, aber auch die Koronarien betreffen kann, eine Arteriitis der jungen Frau ist, und zwar vor allem im asiatischen Raum vorkommt und ein sehr seltenes Krankheitsbild in unseren Breitengraden ist. Allerdings durch die Globalisierung haben wir auch immer mehr junge Frauen aus dem asiatischen Raum, die mit so einer Arteriitis dann symptomatisch werden, und leider wird auch dieses Krankheitsbild ganz oft dann nicht erkannt. Und dann die Vaskulitis der mittelgroßen und kleinen Gefäße, die Thromboangitis obliterans, der Morbus Winnebater Berger, da werde ich dann im Weiteren nochmal drauf eingehen. Die Riesenzellarteriitis ist also die häufigste Vaskulitis, gar nicht mal so selten. Das Lebenszeitrisiko von uns Frauen beträgt 1% Wahrscheinlichkeit auf das ganze Leben bezogen und bei Männern 0,5%. Wir Frauen sind also von den Vaskulitiden mit Ausnahme des Morbus Winnebater Berger deutlich häufiger betroffen als Männer. Wahrscheinlich ist es ein Autoimmungeschehen. Warum Frauen fünffach häufiger von Autoimmunerkrankungen betroffen sind als Männer, das wissen wir gar nicht so genau. Leider kommt es, wenn es die kraniale Form ist, bei jedem fünften Patienten zu einer Erblindung, wenn man das Krankheitsbild nicht rechtzeitig erkennt. Deswegen ist es so wichtig, das dran denken, um das eben zu verhindern. Bei jedem zweiten Patienten sind auch große Gefäße der oberen Thoraxapertur betroffen, und ein zentraler Stellenwert neben dem dran denken und der Labordiagnostik mit erhöhter Blutsenkung wird der bildgebenden Diagnostik und hier insbesondere den besonderen Zeichen im Ultraschall beigemessen. Außerdem gibt es ganz neue Entwicklungen in der medikamentösen Therapie, die sogar jetzt auch bei Covid-19-Infektionen getestet werden, Interleukin-6-Antagonisten, die einfach die Inflammation zurückdrängen. Auch darauf gehe ich im Weiteren dann noch einmal ein. Welche Abgrenzung der Großgefäßvaskulitiden kann man durchführen? Letztlich unterscheiden wir die kraniale Riesenzellarteritis, die nach dem 50. Lebensjahr beginnt und meistens 70 bis 80 Jahre alte Patienten betrifft. Wir Frauen sind eben zu über 90% betroffen. Man hat massive Entzündungsparameter, man kann Fieberschübe ohne Infekt haben, man kann massiv an Gewicht abnehmen. Typisch und wegweisend ist der Kopfschmerz im Bereich der Schläfenarterie oder eine Art Halbseitenkopfschmerz, auch ein Druckschmerz im Bereich der Arterie mit Verhärtung der Arteria temporalis, aber auch schwere Sehstörungen. Wie gesagt, eine Erblindung kann eben auch Folge dieser Vaskulitis der Hirnarterien sein. Und eine Kaumuskulaturschmerz, wir nennen das eine Claudicatio der Kaumuskulatur. Wenn man kaut, tut es sehr stark weh im Kiefergelenk. Das wird dann meist auf das Kiefergelenk projiziert, hat aber etwas mit der darüberliegenden Entzündung der entsprechenden Arterie zu tun. Man kann aus der Arteria temporalis, aus der Schläfenarterie, eine Biopsie durchführen, die, wenn man das histologisch untersucht, dann auch zu 80 bis 90% positiv ist. Und man behandelt mit Cortison meist und muss das aber über einen langen Zeitraum, mindestens 6 bis 12 Monate durchführen, damit das Krankheitsbild in den Griff zu bekommen ist. Letztlich ist die Ursache all dieser Vaskulitiden völlig unklar. Das heißt, es sind erworbene Krankheitsbilder, die plötzlich aus dem Nichts auftreten können. Denn dann haben wir eine andere Form der Riesenzellarthritis, die auch im höheren Lebensalter auftritt, also eigentlich viele Parallelen zur kranialen Form hat, aber eben extrakranial verläuft, also vor allem die Arterien der oberen Thoraxapertur betrifft. Es sind wiederum überwiegend weibliche Patienten, die betroffen sind. 60-70% der Patienten sind weiblich. Auch hier sind allgemeine Entzündungssymptome, Blutsenkung erhöht, Fieberschübe, Gewichtsabnahme erstmal relevant, aber da die Arterien der oberen Thoraxapertur betroffen sind, Schultergürtel, Armarterien, ist häufig ein Pulsdefizit zu tasten, zum Beispiel wenn auf einer Seite die Armarterien betroffen sind, auf der anderen nicht, dann kann man auf der Seite, wo die Stenosierung der Armarterien durch die Entzündung entstanden ist, den Puls auf der Seite nicht mehr gut tasten. Es gibt dann auch eine Blutdruckdifferenz in der Messung, wenn Stenosen vorliegen einseitig, und auch die Aorta kann in seltenen Fällen mal betroffen sein. Biopsien kann man hier schlecht entnehmen, eigentlich helfen die hier nicht wirklich weiter, und auch hier muss man mindestens 12 Monate immunsuppressiv behandeln. Dem gegenübergestellt, diesen beiden Sonderformen der Riesenzellarthritis des höheren Lebensalters, die häufig sind, gegenübergestellt die Takayasu-Arteritis, die betrifft die junge Frau, meist Asiatin, häufig sind die Frauen zwischen 20 und 30 Jahre alt. Wieder 90% der betroffenen Patienten sind Patientinnen, und die haben dann eben auch die Armarterien betroffen, Koronararterien können betroffen sein, aber auch die Halsarterien, und die Symptome, die ich gerade schon bei der extrakranialen Form der Riesenzellarteritis aufgezählt habe, gelten dort ganz genauso, also ein Pulsdefizit, Blutdruckdifferenz, diffuses Krankheitsgefühl, massive Verwandverdickung der entsprechenden Arterien mit Stenosierung und dann auch mit zum Beispiel einer Claudicatio der Arme. Diese Patienten haben dann häufig auch Beschwerden, wenn sie zum Beispiel über Kopfarbeiten durchführen oder einseitig, wenn sie dort eine Stenose haben, mit diesem Arm dann eine Schwäche haben, wenn sie den besonders stark benutzen. Biopsieren kann man hier gar nicht, weil diese Arterien meistens die zentralen Arterien betreffen und hier man ja von außen gar nicht drankommt. Auch hier ist eine lange Therapiedauer erforderlich, nach meiner klinischen Erfahrung meist länger als 1 bis 2 Jahre. Wir fangen jetzt mit dieser seltenen Vaskulitis, Großgefäßvaskulitis-Form der jungen Frau an. Wie gesagt, das sind Asiatinnen. Wenn wir es auf Europa beziehen und die Globalisierung außer Acht lassen, dann ist es ein seltenes Krankheitsbild. 2,6 auf 1 Million Einwohner sind betroffen. Was ist typisch? Vor allem, wie gesagt, die extrakranialen Hirnarterien sind betroffen, die Arteria carotis interna und communis, die Arteria subclavia, der Aortenbogen, aber auch bei jeder 10. jungen Frau leider die Koronararterien, sodass sie auch Herzinfarkte entwickeln kann. Die untere Extremität, die infarinale Aorta, ist wesentlich seltener betroffen. Warum die Lokalisation so unterschiedlich ist und die obere Extremität viel häufiger betroffen ist, wissen wir nicht genau. Was ist noch typisch? Das häufigste ist, dass durch diese Gefäßwandentzündung Stenosen entstehen in 93% der Fälle. Gefäßverschlüsse können natürlich auch dadurch auftreten. Die Gefäßwandentzündung triggert Thrombozytenadhäsion und Aggregation, und das wiederum kann eine vermehrte Thromboseneigung in dem betroffenen stenosierten Gefäß machen. Es können aber auch sekundäre Gefäßdilatationen bis hin zu Aneurysmata sich entwickeln, und diese Aneurysmata können auch rupturieren, wobei eine Aneurysmaruptur bei einer solchen Takayasu-Arteritis, wenn man sie rechtzeitig erkennt und behandelt, eine Rarität ist. Welche Diagnosekriterien haben wir? Die sind nach wie vor, auch wenn sie jetzt schon viele Jahre alt sind, haben sie Gültigkeit. Also wenn ein Krankheitsbeginn vor dem 40. Lebensjahr ist, wenn man eine Claudicatio einer oder mehrerer Extremitäten, besonders der Arme, hat, das hatte ich Ihnen ja schon geschildert, wenn man einen verminderten Puls einseitig im Bereich einer oder mehrerer Armarterien hat im Vergleich zur Gegenseite, oder wenn ich bei der Blutdruckmessung, die ich im Übrigen bei einem vaskulären Patienten oder wenn ich eine kardiovaskuläre Erkrankung vermute, immer an beiden Armen durchgeführt werden sollte. Wenn ich also eine Blutdruckdifferenz zwischen dem rechten und dem linken Arm habe von mehr als 10 mm Hg systolisch, kann das schon ein Hinweis auf eine beginnende Stenosierung einer dieser Armarterien sein, zum Beispiel im Rahmen einer Vaskulitis. Gefäßgeräusche kann man auskultieren über der Arteria subclavia oder der Aorta und auch natürlich entsprechende Stenosen in der Angiografie. Wenn mindestens drei dieser Kriterien vorliegen, dann habe ich schon eine sehr hohe Diagnosesicherheit mit einer Sensitivität von über 90% und einer Spezifität von fast 100%. Das heißt, man muss diese verschiedenen Symptome kennen, beim Patienten gezielt abfragen und überprüfen, wenn man den Verdacht hat, um dann schon anhand dieser Kriterien eben die Diagnose zu vermuten und auch stellen zu können. Während wir jetzt gerade die verschiedenen Diagnosekriterien der Takayasu-Arteritis besprochen haben, gehe ich jetzt im Gegensatz dazu auf das häufige Krankheitsbild der Arteritis temporalis, also der kranialen Riesenzellarteritis der älteren Frau ein. 90% sind Frauen. Die Inzidenz ist viel, viel häufiger, 20 zu 100.000 Einwohner. Und wie gesagt, das Lebenszeitrisiko ist für uns Frauen 1%. Eine von 100 Frauen wird irgendwann in ihrem Leben so eine Arteritis entwickeln. Deswegen ist es wichtig, dieses Krankheitsbild auch zu kennen. Und hier sehen Sie jetzt auch ein Bild, eine Abbildung. Das ist die Schläfenarterie, die tritt prominent hervor. Die ist stark verhärtet, wenn sie entzündet ist, weil sich dort Thromben bilden. Und dass man aber dieses klinische Bild, so wie das hier bei der alten Frau als Foto aufgenommen ist, so sieht, das ist eigentlich eine Rarität. Häufig haben die Patienten nur einen Schläfenkopfschmerz und die Kauklaudikatio und man kann gar keine verhärtete Arterie tasten. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man einfach dieses Krankheitsbild kennt. Häufig ist ein lokalisierter Kopfschmerz der Beginn der Symptome. Die Frauen sind im Schnitt älter als 50 Jahre und vor allem ist das ein Kopfschmerz, der vorher so nicht gespürt oder vorhanden gewesen ist. Wenn man die Arterie palpiert, ist die schmerzhaft. Das heißt, man sollte immer eine Palpation der Arterie durchführen. Und wenn man eine Blutsenkung misst, dann ist die Entzündung so ausgeprägt, dass die Blutsenkung sehr, sehr stark erhöht ist und damit eigentlich in der Kombination mit den Symptomen die Diagnose gestellt werden kann. In der Biopsie hat man dann den Nachweis von Riesenzellen, ein histologisches Zeichen einer Vaskulitis und diese Riesenzellen sind bei bis zu 93% der Biopsien dann nachweisbar. Mindestens drei wiederum von diesen fünf Kriterien, die hier aufgeführt sind, müssen vorhanden sein. Dann hat man ähnlich wie bei der Takayasu-Arteritis eine Sensitivität und Spezifität, die sehr hoch liegt und einem dann weiterhilft. Und wenn man dann die Riesenzellarteritiden der Arteria temporalis und der extrakranialen Arterien zusammenfasst, dann hat man im Gegensatz zur Arteritis temporalis, wo man die Kauklaudikatio, aber auch einen Visusverlust, eine Blindheit auf dem betroffenen Auge, eine Amaurosis fugax, das ist quasi der Ausdruck einer einseitigen Blindheit, wo man also all diese Symptome haben kann und auch die Kauklaudikatio im Bereich der Kaumuskulatur und sogar auch der Zunge, hat man bei der extrakranialen Arteritis nur einen Befall der Armarterien mit Armklaudikatio, ähnlich wie bei der Takayasu-Arteritis. Und was bei beiden Sonderformen dieser Riesenzellarteritis der älteren Frau aber auch noch typisch ist, ist, dass eine Polymyalgia rheumatica vorhanden sein kann. Fast jede zweite Patientin weiß das entweder unabhängig davon oder gleichzeitig mit Auftreten der Vaskulitis auf. Das sind stärkste Schmerzen im Bereich der gesamten Muskulatur, vor allem Schulter- und Beckenmuskulatur. Sie müssen sich das so vorstellen, dass diese Patientinnen dann darüber klagen, dass das so ein Ganzkörperschmerz ist. Jede Bewegung tut weh, so ähnlich wie wenn man jetzt auch eine schwere Influenza, also eine schwere Grippe hat mit Muskelschmerzen und oft ist auch eine Bewegungseinschränkung da. Und diese Polymyalgia rheumatica macht auch eine massive Sturzsenkung, ist eigentlich ein rheumatologisches Krankheitsbild und spricht ebenfalls auf hochdosierte Cortisongaben an. Also die Kombination aus starken Muskelschmerzen und plötzlich auftretendem Kopfschmerz beispielsweise kann relevant sein. Was sehen wir im Ultraschall? Es geht jetzt weiter ja um die Diagnostik. Wichtig ist, man kann im Ultraschall die Gefäßwandentzündung sehr gut sehen. Sie sehen hier einen Längsschnitt und einen Querschnitt durch eine Halsschlagader, eine Arteriae cortis communis, und Sie sehen, dass die Gefäßwand deutlich verdickt ist, bis zu 2,5 mm. Normalerweise hat die Gefäßwand einen Durchmesser von 0,5 bis 0,8 mm. Und wenn wir im Querdurchmesser das Gefäß aufnehmen, dann ist so richtig ein Halo, quasi wie so eine Art Heiligenschein, so nennt man das, um das Gefäßlumen. Dieses Halo-Zeichen, dieses massive Gefäßwandödem ist ein ganz typisches Zeichen für die Vaskulitis. Und wenn Sie das im Ultraschall sehen, das ist dann sehr eindrucksvoll, dann hat man damit letztlich die Diagnose schon gestellt. In diesem Fall war das ja eine extrakraniale Vaskulitis, und das war eine junge Frau, 30 Jahre alt, die eine Takayasu-Arteritis der Hirnarterien aufwies. Man kann natürlich genau dasselbe Bild auch an dieser sehr kleinen Arterie, nämlich der Schläfenarterie, der Arteriitis temporalis, ableiten. Man hat dann eine zirkuläre, echoarme Wandverdickung auch wieder. Hier ist also ein Bild einer solchen kleinen Schläfenarterie. Und Sie sehen, auch hier ist das Halo-Zeichen zu sehen. Auch hier ist die Gefäßwandverdickung deutlich zu erkennen. Das also auch ein diagnostisches Kriterium für alle Formen letztlich der Vaskulitis. Man hat eine neue Methode der Kompressionssonographie vor kurzem publiziert, wo man gesagt hat, also man kann ja versuchen, die Arterie zusammenzudrücken mit dem Schallkopf. Und wenn man das nicht kann, weil das Gefäßwandödem so ausgeprägt ist, dass fast keine Kompression möglich ist, wie Sie das in dem Bild B, C und D sehen. Also C ist quasi ein entzündetes Gefäß ohne Kompression. D ist das komprimierte Gefäß, das kaum zu komprimieren ist. In A und B haben Sie ein normales Gefäß vor und nach Kompression. Mit Hilfe dieser sehr einfachen Methode können Sie also sehr leicht auch erkennen, ob eine Vaskulitis vorliegt oder eben nicht. Wir haben dann noch andere Möglichkeiten der Bildgebung, zum Beispiel spezielle Kernspinnenuntersuchungen. Sie sehen hier einen Querschnitt durch den Körper, was hier angeschnitten ist, die Aorta, das ist mit einem roten Kreis markiert, der Bereich. Und Sie sehen die Aortenwand, die ist so weißlich verfärbt. Das ist Hinweis auf diese Vaskulitis. Man hat dann eine spezielle Art der Kernspinnenuntersuchung, die man durchführt. Das ist eine sogenannte T1-Gewichtung in der Black-Blood-Technik, mit der man eben diese Entzündung herausarbeiten kann und dann, wenn man so eine weißliche Verfärbung der Aortenwand sieht, eben weiß, dass das eine Vaskulitis ist. Sonografisch können wir ja nur die peripheren Arterien gut sehen. Die Aorta intrathorakal lässt sich nur mit Hilfe solcher MRT- oder PET-Methoden nachweisen. Und insofern kann es sein, auch selbst wenn wir dann im Halsbereich schon die Diagnose gestellt haben mit Ultraschall, dass man ergänzend, wenn man wissen will, ob die Aorta betroffen ist, dann eben noch so eine MRT mit Kontrastmittelanreicherung durchführt. Eine weitere Methodik, wie wir systematisch komplett den ganzen Körper auf eine Vaskulitis screenen können, ist die sogenannte Positronenemissionstomographie. PET mit 18-Fluor-Desoxyglucose wird das durchgeführt. Man spritzt also diese Fluor-Desoxyglucose und die reichert sich dann überall dort an, wo Entzündung im Körper ist. Also dort, wo zum Beispiel eine Gefäßwandentzündung da ist, dann auch in den Gefäßen, die normalerweise nicht aufleuchten in dieser nuklearmedizinischen Untersuchung. Und es kann auch mal Hinweise auf einen Tumor geben. Zum Beispiel ist die PET-CT, die Kombination aus Positronenemissionstomographie und Computertomographie, auch eine sehr gute und hochsensitive Methode, um einen versteckten Tumor zu erkennen, weil der ja auch einen erhöhten Glukosestoffwechsel hat, genau wie jetzt in diesem Fall. Und da geht es uns ja jetzt um die Gefäßwandentzündung, die eben auch zu einem erhöhten Glukosestoffwechsel und damit zu einer Mehranreicherung der 18-Fluor-Desoxyglucose in den betroffenen Gefäßregionen führt. Hier haben Sie jetzt mal eine solche Biopsie eines solchen Gefäßes mit Riesenzellen an der Intima Media Grenze. Das ist in früheren Zeiten der diagnostische Standard gewesen, der Goldstandard gewesen. Ich zeige Ihnen hier mal die Riesenzelle. Also das heißt, da fusionieren einfach durch die Entzündung Zellen miteinander, mononukleäre Zellen, und die stellen dann diese histologisch sichtbaren Riesenzellen dar, und die haben dem Krankheitsbild dann auch den Namen gegeben, weil man früher gar keine anderen diagnostischen Möglichkeiten hatte. Hier haben Sie jetzt die Therapie der Großgefäßvaskulitiden. Bisher war es so, dass wir immer hochdosiert Glukokortikoide, also Cortison, gegeben haben, dass man dann nur ganz langsam über viele, viele Wochen und Monate reduzieren darf. Neu ist, das habe ich vorhin schon erwähnt, der Interleukin-6-Blocker Tocilizumab. Hier wird eine Dosis 162 Milligramm einmalig subkutan pro Woche gegeben. Und das ist auch eines der Interleukin-6-Antagonisten, die jetzt bei Covid-19 getestet werden in Studien, in der Hoffnung, dass man diesen inflammatorischen Sturm, der bei den Patienten, wenn sie schwer erkrankt sind und intensivpflichtig sind, stattfindet, zu unterbinden. Insofern echt eine ganz spannendes Parallele. Jedenfalls die Zulassung für den Interleukin-6-Blocker gibt es schon bei der rheumatoiden Arthritis und wie gesagt jetzt auch neu bei den Vaskulitiden. Wenn man Steroide einsparen möchte, weil Steroide sehr viele Nebenwirkungen haben, zum Beispiel auch hochdosiert zu einem cortisoninduzierten Diabetes führen können oder zu einer schweren Knochenentkalkung, dann kann man andere Immunsuppressiva wie Methotrexat oder Azathioprin zusätzlich geben, und damit spart man quasi Cortison ein. Wenn eine Blindheit einseitig auf einem Auge, zum Beispiel bei einer Arteritis temporalis, auftritt, das ist ja das gefährliche oder die gefürchtete Komplikation der Arteritis temporalis, dann ist das immer ein akuter Notfall. Der Patient braucht dann eine ganz hochdosierte Cortison-Stoßtherapie intravenös über 3 Tage, um das Augenlicht quasi noch retten zu können auf der Seite. Wenn man das rechtzeitig durchführt, und das ist immer ein akuter Notfall, der Patient muss sofort stationär aufgenommen werden, dann kann man oft das Augenlicht noch retten. Und weil man ja eine starke Gefäßwandentzündung hat und diese Gefäßwand dann einen Trigger für Thrombozytenaggression, Aggregation und Adhäsion darstellt, muss man auch Low-Dose Aspirin geben, zum Beispiel Aspirin 100 Milligramm, um eben die Thrombozytenaggregatbildung an der entzündeten Gefäßoberfläche zu verhindern. Wir kommen jetzt zu einem zweiten Krankheitsbild, ganz kurz. Der Morbus Winiwarter-Bürger ist insofern wichtig, der betrifft nur die mittleren und kleinen Gefäße. Und während die Großgefäßvaskulitiden vor allem die Arterien, die großen Arterien betrifft oder eigentlich nur Arterien betrifft, kann der Morbus Winiwarter-Bürger Arterien und Venen zur Entzündung bringen. Und das ist dann eine sogenannte multilokuläre Angiitis der kleinen und mittleren Arterien und Venen der oberen und unteren Extremität. Also erstmals eine Vaskulitis, die eben auch Venenentzündung machen kann. Was triggert oder was löst diese Sonderform der Vaskulitis aus? Das ist der Nikotinkonsum. Das heißt, wenn jemand jetzt stark raucht, schon in jungen Jahren, kann er mit 25 oder 30 Jahren, auch wenn er noch gar nicht lange raucht, genauso eine Vaskulitis bekommen. Was Sie hier rechts auf dem Bild sehen, sind zum Beispiel Nekrosen im Bereich der Zehen, sind lokale Entzündungen oberflächlich. Das hier wird wahrscheinlich eine venöse Flebitis sein. Und das Problem ist, dass die Zehen absterben und letztlich abfallen. Das heißt, man verliert seine Finger und Zehen, wenn man weiter raucht. Warum manche Menschen zu so einer schwerwiegenden Reaktion in so jungen Jahren neigen, bedingt durch als Trigger Nikotin, wissen wir nicht genau. Der Altersgipfel ist eben in jungen Jahren. Bisher waren überwiegend Männer betroffen, aber seit die jungen Frauen auch genauso häufig rauchen wie die jungen Männer, hat das auch bei den Frauen, bei den jungen Frauen deutlich zugenommen. Wir haben durch den Rauchrückgang oder durch den Rückgang des Nikotinkonsums in Europa und auch in Deutschland sehen wir das Krankheitsbild deutlich seltener. Wo es aber rapide zunimmt, zunehmend ist in den ehemaligen Dritte Weltländern, wie zum Beispiel Indien, wo es sehr in ist zu rauchen, auch für die jungen Frauen. Und das heißt, in diesen Ländern ist einfach eine deutliche Zunahme zu verzeichnen. Es ist ein schreckliches Krankheitsbild, das schwer zu behandeln ist. Starke Schmerzen, Zyanose, Gangränen der Zehen und Finger. Ich habe Gitarrenspieler gehabt, die nicht mehr Gitarre spielen konnten, Berufsmusiker, weil sie ihre Finger durch das Rauchen verloren haben im Rahmen dieser Vaskulitis. Was können wir dann tun? Wir können sehen, ob die Arterien, die kleinen und mittleren Arterien verschlossen sind. Ich habe das Ihnen im UNCLIF-Kurs schon beigebracht, wie man so einen Test macht. Man hat ja einen doppelten Hohlhandbogen der Arterien, die die Finger mit Blut, mit Arterienblut versorgen. Und man testet eben im Ellentest, indem man zunächst die Arteria radialis und Arteria ulnaris komprimiert und dann eine Faustschluss Probe machen lässt und dann eben immer nur die eine oder andere Arterie zur Perfusion wieder freigibt, während die andere noch komprimiert ist. Dadurch kann man eben sehen, ob eine der beiden Arterien, die die beiden Hohlhandbögen versorgt, verschlossen ist. Und Sie sehen auch auf dem Bild B auf der rechten Seite, da ist die Arteria ulnaris verschlossen und die Arteria radialis wird quasi freigegeben in der Perfusion und trotzdem bleiben die Finger weiß, weil ein Teil der Perfusion von Seiten der Arteria ulnaris nicht mehr erfolgen kann. Auf diese Art und Weise können wir also testen, ob die Arterien, die die Hand versorgen, im Rahmen des Morbus Vinivata Bürger betroffen sind. Wie kann ich das jetzt diagnostizieren? Das ist ein ganz typisches klinisches Bild. Die Patienten haben nämlich sogenannte Korkenzieherarterien. Das heißt, die eigentliche Fingerarterie ist verschlossen durch die Vasculitis. Und das sind quasi die Vasovasorum der Fingerarterie, die eigentlich die Fingerarterie mit Blut versorgen. Die dienen dann als korkenzieherartig um die Arterie herumlaufende Kollateralen. Und diese Korkenzieherarterien oder Kollateralen sind ein typisches Bild, das uns Hinweise gibt, dass diese Vaskulitis vorliegt. Wie können wir verhindern, dass die Vaskulitis fortschreitet und sie behandeln? Das Wichtigste ist die absolute Nikotinkarenz. Ein solcher Patient darf nie mehr in seinem Leben eine Zigarette rauchen. Das Schwierige ist, dass das meistens Suchtpersönlichkeiten sind, die dieses Krankheitsbild kriegen, ausgerechnet. Das heißt, diese Sucht lässt sich ganz schwer nur in den Griff bekommen und viele fangen wieder an zu rauchen und dadurch schreitet das Krankheitsbild weiter fort. Wir müssen auch hier Aspirin geben, um Trompenbildung zu verhindern. Und die Prostaglandin-Infusionen dienen dazu, das sind gefäßerweiternde Substanzen, die bewirken, dass die Perfusion wiederhergestellt ist. Aber das ist eigentlich rein eine symptomatische Therapie, nichts Ursächliches. Also das Einzige, was wir ursächlich tun können, ist, den betroffenen Patienten davon zu überzeugen, dass sofort das Rauchen zu lassen. Gut, damit fasse ich Ihnen diese Großgefäßvaskulitiden und auch die Vaskulitis der mittleren und kleinen Gefäße, die die Angiologie betrifft, zusammen. Wir haben drei Sonderformen, die Takayasu-Arteritis, das ist die Arteritis der jungen Frau, sehr seltenes Krankheitsbild, häufig Asiatinnen betroffen, die extrakranialen Extremitätenarterien der oberen Extremität oder auch Koronarien und die thorakale Aorta sind am häufigsten betroffen. Dann haben wir die häufige Großgefäßarteritis extrakranial und kranial der älteren Frau. Die kraniale Form gefährdet die Frauen dann für eine Blindheit durch die Amaurosis fugax. In diesen Fällen muss man sofort hochdosiert mit Cortison behandeln und die Patientinnen stationär aufnehmen. Häufig ist dieses Krankheitsbild mit einer Polymyalgie rheumatica, also diffusen Muskelschmerzen assoziiert mit hohem Fieber und Sturzblutsenkung, sodass man, wenn man solche Symptome in der Kombination hat, unbedingt dran denken sollte. Davon abzugrenzen, und diese Vaskulitiden betreffen nur die großen Arterien, ist die Vaskulitis der mittleren und kleinen Gefäße, nämlich der Morbus Vinivata Bürger, der eben auch die Venen betrifft und nicht nur die Arterien. Und der durch Nikotinkonsum in jungen Jahren getriggert wird und wo das Wichtigste ist, dass wir erreichen, dass diese jungen Patienten sofort aufhören zu rauchen. Jetzt können Sie, wenn Sie wollen, eine kleine Pause machen, weil jetzt geht es mit einem neuen Thema weiter, das etwa auch noch mal eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde Zeit ist. Wir kommen damit zum zweiten Thema, nämlich dem Renault-Syndrom. Warum ist das so wichtig? Weil es unglaublich häufig auftritt. Und einige von Ihnen, die jetzt mir zuhören, werden sich selbst erkennen. Also viele junge Frauen ab der Pubertät haben dieses Renault-Syndrom in seiner harmlosen Form. Das will ich gleich vorausschicken. Ich habe, wenn ich die Vorlesung live halte, eigentlich so gut wie immer ein, zwei junge Frauen, die nach der Vorlesung zu mir kommen, sagen, ich habe das, Frau Lindhoff, und was kann ich denn jetzt machen? Ist das schlimm? Also ich will das gleich vorausschicken. Bitte kriegen Sie keinen Schreck, wenn Sie sich selbst in den Symptomen erkennen. Das ist meistens ein harmloses Krankheitsbild, das sich, wenn man älter wird, verwächst und keine große pathologische Rolle spielt. Aber es gibt eine Sonderform, die meist auch erst ab dem 30. Lebensjahr startet, die dann nur einzelne Finger zum Beispiel betreffen kann. Die sekundäre Form, die ist relevant, die muss man erkennen und der muss man sich dann auch therapeutisch entsprechend widmen. So, Maurice Renault hat, und nach ihm ist das Krankheitsbild benannt, erstmals dieses Krankheitsbild 1862 beschrieben. Und Sie sehen hier auf dieser Abbildung schon als ganz typisches Symptom, entweder ein Finger oder mehrere Finger, der Daumen ist ausgespart, sind betroffen von diesem Vasospasmus. Das ist ein ganz starker Vasospasmus, die Gefäße ziehen sich zusammen. Und dadurch wird der Finger weiß, also er wurde früher auch als Digitus Mortus, als abgestorbener Finger bezeichnet, als man das Krankheitsbild noch nicht gut einordnen konnte. Und was ist jetzt typisch? Es ist episodisch auftretend, diese Vasospasmen kommen meistens durch Kälte getriggert. Betreffen nicht nur die Finger, sondern können auch seltener die Zehen betreffen. Auch emotionaler Stress kann einen solchen Vasospasmus der Fingerarterien oder Zehenarterien auslösen. Man vermutet ursächlich eine überschießende Reaktion der glatten Muskulatur in diesen Fingerarterien, aber letztlich ist die Pathogenese noch unklar. Vielleicht auch eine Endothelschädigung, Endothelinausschüttung wird vermutet. Und dieses Krankheitsbild wird häufig auch vererbt, also die Neigung dazu. Also es können durchaus mehrere Frauen, mehrere Generationen in einer Familie davon betroffen sein, ohne dass wir bisher genetisch eine Definition oder Ursache dafür gefunden haben. Auch hier sind wir Frauen wieder wesentlich häufiger betroffen als die Männer, nämlich im Verhältnis 9:1, 9-mal mehr Frauen als Männer betroffen von der Krankheit. Die Prävalenz in der Normalbevölkerung, deswegen habe ich vorhin gesagt, einige von Ihnen werden sich wiederfinden, liegt bei 10%. Also jeder zehnte, besser gesagt jede zehnte Frau erleidet irgendwann mal in milden oder stärker ausgeprägten Formen so eine Renault-Symptomatik. Aber, und das ist natürlich auch wichtig, wenn ich vorhin gesagt habe, es wird durch Kälte getriggert, in den kälteren Ländern, in den nordischen Regionen ist das Krankheitsbild viel, viel häufiger. Im Süden, in Afrika oder auch in Südeuropa ist es kaum anzutreffen, weil es eben durch Kälte ausgelöst wird. Wenn man in warmen Regionen lebt, gibt es den Trigger nicht. Wir wissen, dass einige der Patienten, die die harmlose, häufige Form des primären Renault-Syndroms entwickeln, im Verlauf von Jahren nach Erstauftreten der Symptome dann auch eine Kollagenose, eine Autoimmunerkrankung entwickeln, die die Kollagenfibrillen betrifft. Darauf gehe ich später noch ein. In 25%, wie gesagt, gibt es eine positive Familienanamnese, es sind mehrere Frauen betroffen, aber die Ursache ist letztlich unklar. Was ist denn jetzt die typische Symptomatik des primären Renault-Syndroms, dieser harmlosen Form, die so häufig ist und später, wenn man älter wird, dann nicht mehr auftritt? Das ist das sogenannte Trikolore-Phänomen. Was ist das? Durch diesen starken Vasospasmus der Fingerarterien kommt es zu einer Blässe durch die Arterien. Also das ist das, was Sie hier an diesem Finger sehen. Das ist quasi das erste Stadium dieses Renault-Syndroms. Diese Blässe wird dann abgelöst durch eine Zyanose, durch eine Blauverfärbung des Fingers in einer zweiten Phase des Spasmus. Und das hängt damit zusammen, dass dann die Venolen, die Venen, kleinen Gewenen, die quasi das Blut wieder zum Herzen zurückführen, einfach durch den massiven Vasospasmus der Arterien nicht mehr perfundiert werden und dann eben eine Anoxie erleiden. Und das macht die blaue Verfärbung des Fingers an zweiter Stelle nach der Weißverfärbung. Und wenn sich der Vasospasmus dann wieder löst und das Blut wieder in diesen Finger hineinschießt, dann kommt es zu einer reaktiven Hyperämie, zu einer massiven Rötung und Überwärmung und Hitzeentwicklung in diesem Finger. Und das ist eben dieses Trichonore-Phänomen, das heißt erst weiß werden, dann blau werden und wenn der Vasospasmus sich löst, rot werden des Fingers. Wenn nur ein weißer Finger da ist oder ein bläulich wiederer Finger und diese Hyperämie fehlt, dann kann das Hinweis für einen akuten Gefäßverschluss oder einen langsam entstehenden Gefäßverschluss des betroffenen Fingers sein. Das heißt, das Trikolore-Phänomen, wenn es auftritt, ist immer typisch für die harmlose Form und beweist letztlich immer den Vasospasmus als Ursache. Bei den organisch fixierten Stenosen und Verschlüssen fehlt natürlich die Hyperämie, die Rötung des Fingers. Klar, die kann gar nicht mehr auftreten, weil der Finger einfach nicht mehr perfundiert ist und die Ursache eben nicht ein Vasospasmus, sondern ein Gefäßverschluss ist. Und diese Sonderform des Renault-Syndroms bezeichnet man dann auch als sekundäres Renault-Syndrom, weil es eben eine pathognomonische Bedeutung hat und häufig eine Grunderkrankung zugrunde liegt. Aber wie kann ich denn jetzt abgrenzen, ob ich die harmlose Form habe, die ab der Pubertät bei jungen Frauen vor allem auftritt, oder ob ich die sekundäre gefährliche Form habe, die zu Gefäßverschlüssen der Finger- und Zehenarterien führt? Bei der primären Form finden wir zunächst mal gar keine Ursache. Das ist eine Neigung, die man mit sich bringt. Man hat früher gesagt, das sind besonders hübsche, zart gebaute, schlanke Frauen, die das häufiger entwickeln, die einen niedrigen Blutdruck dann häufig auch haben. Aber warum dieser Habitus so typisch dafür ist, das wissen wir nicht genau. Man sollte auch erst von einem primären Renault-Syndrom sprechen, wenn mindestens 3 Jahre seit Beginn der Symptomatik seit die Symptomatik aufgetreten ist, vergangen sind und immer noch keine Grunderkrankung gefunden wurde, weil dieses primäre Syndrom eben bei jeder 10. Patientin doch auch mal einer Autoimmunerkrankung vorausgehen kann, aber bei 90% eben harmlos ist und dann wieder im Lauf der Zeit sich verliert. Bei der sekundären Form liegen eben Grunderkrankungen oder Arterienverschlüsse zugrunde und die müssen dann behandelt werden und die Ursache muss zwingend gesucht werden. Wie kann ich denn jetzt noch weiter abgrenzen, ob ich jetzt ein primäres oder sekundäres Renault-Syndrom habe? Primär, also vasospastische Komponente, typisch ist zum Beispiel, dass beide Hände, beide Seiten betroffen sind, dass der Daumen ausgespart ist und dass es gleichzeitig symmetrisch auftritt. Das heißt, sowohl die rechte als auch die linke Hand ist gleichzeitig bei Kälte betroffen oder Stress eben auch. Wenn ich immunologische Teste oder Laboruntersuchungen mache, sind die alle negativ. Und ich kann, und das ist eigentlich auch eine sehr spannende Untersuchung, ich kann die Nagelfalz der Finger unter dem Mikroskop mir angucken. Das nennt sich Kapillarmikroskopie. Dann kann ich in der Nagelfalz die Kapillaren anschauen und mir anschauen, ob die in irgendeiner Form pathologisch aussehen oder nicht. Und wenn sie harmlos sind, wenn normale Kapillaren im Kapillarmikroskop zu sehen sind, also eine unauffällige Kapillarmikroskopie vorhanden ist, ist das eigentlich beweisend für ein primäres Renault-Syndrom. Typisch ist auch, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass es ganz früh im jugendlichen Alter, in der Pubertät bei den jungen Frauen beginnt und sich dann nach dem 30. Lebensjahr nicht mehr weiterentwickelt. Wie sieht das jetzt bei dem sekundären Renault-Syndrom aus? Zur Abgrenzung zum primären Renault-Syndrom. Meistens sind nur einzelne Finger einer Hand betroffen. Das heißt, dieses symmetrische Auftreten ist hier nicht vorhanden. Meist ist eine Grunderkrankung vorhanden, eine sogenannte Kollagenose, eine Autoimmunerkrankung, meistens aus dem rheumatologischen Formenkreis. Und wenn ich nach dieser Autoimmunerkrankung forsche, indem ich entsprechende immunologische Teste durchführe, sind die positiv. Außerdem als ganz früher Marker für ein sekundäres Renault-Syndrom ist die Kapillarmikroskopie pathologisch. Ich zeige Ihnen nachher Bilder, wie so ein pathologisches kapillarmikroskopischer Befund aussieht. Und deswegen ist eigentlich, wenn man in der sehr frühen Phase des Krankheitsbildes wissen will, geht es eher in Richtung primäres Renault-Syndrom oder sekundäres Renault-Syndrom, sehr gut eine Kapillarmikroskopie durchzuführen, weil die oft schon, bevor Laborwerte zum Beispiel nicht in Ordnung sind, die Megakapillaren und die pathologischen Kapillaren, die auf eine sekundäre Form hinweisen, anzeigt. Der Beginn ist meist erst nach dem 30. Lebensjahr bezogen auf das sekundäre Renault-Syndrom oder extrem früh schon im Kindesalter. Wobei die Verlaufsformen, dass man das sehr früh im Kindesalter schon entwickeln kann, das habe ich in meinen 33 Berufsjahren vielleicht zweimal gesehen. Also es ist etwas ganz, ganz Seltenes. Während die sekundäre Renault-Syndrom, das nach dem 30. Lebensjahr dann auftritt, doch gar nicht so selten bei uns Frauen vorhanden ist. Wenn wir sekundäre Formen haben, dann ist das ja eigentlich nur ein Syndrom, also ein Symptomenkomplex, so wie ich Ihnen gerade geschildert habe. Letztlich ein Weißwerden und dann Blauwerden des Fingers und die reaktive Hyperämie fehlt. Und es kann dann viele Ursachen für diese Stenosen oder Verschlüsse der Finger und Zehenarterien geben. Also zum Beispiel arteriosklerotisch bedingte Verschlüsse, die sind allerdings bezogen auf die Finger- oder Zehenarterien sehr selten. Aber auch zum Beispiel der Morbus Winnie-Wader Bürger kann ein sekundäres Renault-Syndrom machen, weil er ja zu Verschlüssen der Finger- und Zehenarterien führen kann. Deswegen ist er hier auch mit aufgeführt als Thrombangitis obliterans. Aber, und das häufigste, mit Abstand häufigste, sind zugrunde liegende Autoimmunerkrankungen. Und dieses sekundäre Renault-Syndrom kann einer Autoimmunerkrankung Jahre vorausgehen. Am häufigsten die Sklerodermie und das Crest-Syndrom. Was ist die Sklerodermie? Da kommt es zu einer Sklerosierung aller Kollagenfibrillen diffus im Körper. Das kann die Lunge betreffen, die wird steif und man kriegt eine schwere Lungenerkrankung, kriegt nicht mehr richtig Luft. Man kriegt ein sklerosiertes Zungenbändchen, man kriegt quasi einen Tabaksbeutel im Mund, das heißt auch eine Sklerose im Mundbereich. Die Finger können steif werden und das Kollagen kann verhärten. Also ein unangenehmes Krankheitsbild, das inzwischen einigermaßen behandelt werden kann. Früher hatte man gar keine Behandlungsoptionen. Und diese Sklerodermie ist eben, für diese Sklerodermie ganz typisch ist eben das sekundäre Renault-Syndrom. Aber Sie sehen, hier sind noch ganz viele andere Erkrankungen aufgeführt. Die müssen Sie auch gar nicht alle kennen. Das ist noch zu früh im Stadium des jetzigen Studiums, in dem Sie sind. Also das müssen Sie nicht alles behalten. Merken Sie sich, die häufigste Ursache des sekundären Renault-Syndroms sind Kollagenosen und hier vor allem die Sklerodermie. Und weil das die häufigste Ursache ist, gehe ich auf die Sklerodermie noch mal etwas genauer ein. Wie gesagt, das Renault-Syndrom kann dieser Sklerodermie um 2 bis 5 Jahre vorausgehen. Gelenkkontrakturen, Tendopathien, Verhärtungen der Sehnen können auftreten. Auch eine CK-Erhöhung. CK ist ein Muskelenzym, Kreatinkinase, die freigesetzt wird. Dieses verkürzte Zungenbändchen, leider auch Schluckstörungen im Bereich des Ösophagus. Eine Lungenfibrose ist meistens dann lebenslimitierend, wenn sie auftritt. Kardiale Komplikationen mit Herzrhythmusstörungen können auftreten und auch ein renaler Hypertonus, also eine Verhärtung, Vernarbung der Niere mit Anstieg des Blutdrucks dadurch kann auftreten. Also eine Systemerkrankung der inneren Organe. Was muss ich nun für die klinische Untersuchung wissen in Bezug auf die Diagnostik des Renault-Syndroms? Eigentlich vieles schon gesagt. Die Kapillarmikroskopie zur Differenzierung zwischen Primär und Sekundär steht an erster Stelle. Ich sollte dann auch immer eine Blutdruckmessung und eine Dopplerdruckmessung der Armarterien auf beiden Seiten durchführen, um zu sehen, vielleicht sind ja doch da Stenosen der Armarterien vorhanden, die das mit auslösen. Ich sollte die Finger- und Armarterien auch mit Ultraschall anschauen. Dazu brauche ich spezielle Schallköpfe. Ich sollte eine Oszillographie, eine Durchblutungsuntersuchung der Finger durchführen. Zeige ich Ihnen gleich, wie das geht. In Einzelfällen, wenn ich Stenosierung vermute, kann ich auch eine Computertomographie oder eine MR-Angiographie, eine Magnetresonanzangiographie durchführen. Es gehört eine Fülle an Laboruntersuchungen dazu, um zu gucken, zu differenzieren, ist es primär oder sekundär, um nach Ursachen zu gucken, wenn ich ein sekundäres Renault-Syndrom habe. Hier ist jetzt mal gezeigt, wie so eine Kapillarmikroskopie durchgeführt wird. Sie sehen hier ein normales Bild der Kapillaren. Und wenn Megakapillaren entstehen oder eine Rarifizierung der Kapillaren, dann entstehen oder auch Einblutung. Also dieses Bild, das Sie hier sehen, das wäre eine Kapillarmikroskopie, die typisch für ein sekundäres Renault-Syndrom ist. Wenn das hier völlig normale Kapillaren in der Nagelfalz sind, die dann zeigen, dass da kein sekundäres, sondern ein primäres Renault-Syndrom vorliegt. Wenn ich die Fingeroszillographie mir anschaue, wo ich eigentlich jeden einzelnen Finger bezüglich seiner Perfusion untersuche, kann man dann sogenannte Pulsstrukturen der einzelnen Finger ableiten. Hier sehen Sie quasi rechte Hand, linke Hand, und das ist die Pulsdruckkurve des Daumens jeweils, des Zeigefingers und so weiter. Und auf den ersten Blick sehen Sie, welche Finger hier beim pathologischen Befund nicht mehr perfundiert sind. Da haben Sie nämlich eine Nulllinie und keine pulssynchrone Ableitung mehr der Durchblutung. Der Ringfinger links und der Mittelfinger links, die haben eine ganz flache Kurve, da ist kein Puls mehr da, mehr ableitbar in der Oszillographie. Das heißt, diese Finger haben Verschlüsse, Arterienverschlüsse, und dadurch können wir dort kein pulssynchrones Signal mehr ableiten. Hier sehen Sie jetzt auch mal solche peripheren arteriellen Verschlüsse, also ein sekundäres Renault-Syndrom. Sie sehen hier zum Beispiel, dass dieser Finger bläulich-livide verfärbt ist. Der wird auch nicht mehr rot. Die alte Dame berichtet, dass sie das schon seit einer Woche hat und dass dieser Finger höllisch schmerzt. Und der andere Finger, und auch hier sieht man so eine Weißverfärbung des Fingers. Hier sieht man eine kleine Läsion. Hier sehen Sie quasi, dass der Finger schon nekrotisch ist. Was war die Ursache? Das Simpelste, was Sie hier tun können, ist, den Puls zu tasten. Die Patientin hatte einen unregelmäßigen Puls. Sie hat nämlich ein Vorhofflimmern, eine Rhythmusstörung, wo im Vorhof die Erregung kreist und immer nur ganz unregelmäßig auf die Herzkammern übertragen werden. Und dieses Vorhofflimmern kann zu Blutgrinseln im Vorhof führen. Und wenn dort sich ein Blutgrinsel kleines löst und in die Finger abfliegt, dann kann das eine solche Durchblutungsstörung der Finger machen. Und auch das ist dann ein sekundäres Renault-Syndrom. Es ist unvorstellbar, aber diese alte Frau ist mehrere Wochen mit dieser schweren Durchblutungsstörung, die lebensbedrohlich ist, weil sie auch das Gehirn betreffen kann und schwere Schlaganfälle machen können, herumgelaufen. Weder der Hausarzt noch die Fachärzte, die sie aufgesucht hat, haben das Krankheitsbild erkannt. Und es wäre so simpel gewesen, einfach mal nur den Puls zu tasten. Dann kann durch Langzeit-EKG und natürlich dann auch durch ein Schluckecho, also wo man von innen die Herzhöhle, diese Blutgrinsel dann im Herz detektieren und erkennen, dass die Emboliequelle ist. Hier ist das dann mal gezeigt. Hier sehen Sie einen Blick ins Herz mit Ultraschall und hier sehen Sie so eine kugelförmige Formation. Das hier ist quasi ein solches Blutgerinnsel, das im linken Herzohr, Vorhofohr sitzt und aus dem sich dann so ein Blutgerinnsel lösen und in die Fingerarterien gehen kann. Es gibt auch noch das Thoracic-Outlet-Syndrom, das zu einem sekundären Renault-Syndrom führen kann. Es handelt sich hierbei um ein neurovaskuläres Kompressionssyndrom. Nerven, Arterien und Venen können komprimiert werden beim Durchtritt durch den Schultergürtel in den Arm hinein. Es gibt dann mehrere Engstellen, die den Plexus brachialis, also die Nerven, die Arteria subclavia und die Vena subclavia betreffen kann. Typisch sind drei Engstellen, an denen so eine Kompression des Gefäßes Nervenbündels auftreten kann, die vordere und hintere Skelenuslücke, der Costoclavicularraum, also der Raum zwischen der ersten Rippe und dem Schlüsselbein. Manchmal gibt es auch eine sogenannte Halsrippe, das ist selten, dass noch oberhalb der ersten Rippe ein Rippenansatz vorhanden ist, der dann auf dieses Gefäß Nervenbündel drücken kann und dadurch eine Perfusionsstörung machen kann. Aber auch der Coracopectoralraum, das ist der Raum zwischen dem Prozessus coracoideus und dem Musculus pectoralis minor. Auch dort können Engstellen sein. Wann treten solche Engstellen besonders auf? Zum Beispiel, wenn jemand Bodybuilding macht und damit seine Muskulatur bei einem Trotz, obwohl jemand einen sehr zierlichen Körperbau hat, massiv trainiert, dann kann es zu diesen muskulären Engen kommen. Was ist jetzt typisch für ein Thoracic-Outlet-Syndrom? Die Patienten haben dann eine Kompression der Armarterie durch den Schultergürtel in den Arm hinein. Es kommt zu arteriellen Durchblutungsstörungen, es können Gefühlsstörungen auftreten, auch ein Lähmungsgefühl und Lähmungserscheinungen des Armes. Ganz typisch ist, dass solche Beschwerden besonders verstärkt bei Überkopfarbeiten auftreten, zum Beispiel beim Klettern, beim Mountainbike, die fahren die Berge hinunter, wo sehr viel Druck auf dem Schultergürtel lastet, oder beim Kämmen oder Föhnen der Haare zum Beispiel. Das heißt, die Arterien, die ja in den Arm hineinführen und dort die Durchblutung bewirken, sind dann komprimiert. Das nennt man dann ein Thoracic-Outlet-Syndrom, weil es ja aus dem Schultergürtel in den Arm hinein das Gefäß quasi mit Blut die Hand versorgt. Aber wir können natürlich auch umgekehrt eine Kompression der Venen auf dem Weg zurück zum Herzen haben in diesem Schultergürtelbereich. Und das wird dann als Thoracic-Inlet-Syndrom bezeichnet. Eigentlich ist diese Venenthrombosen der Vena subclavia typisch zum Beispiel bei Bodybuildern oder auch je nachdem, welche Sportarten man eben ausführt, bei jemandem, der sehr, sehr viel klettert oder Freeclimbing zum Beispiel macht. Beschwerden können verstärkt werden, wenn man dann schwere Lasten trägt. Hier ist mal so ein Digitalarterienverschluss, also ein sekundäres Renosyndrom mit einer ganz anderen Ursache gezeigt. Das war ein 25-jähriger Patient, der Drachen hat steigen lassen und die Drachenschnur hat ihm in den Finger geschnitten und dabei die Arterie abgedrückt und dann zu einem Digitalarterienverschluss geführt. Allerdings sehr, sehr selten, muss ich zugeben. Ich glaube, das ist der einzige Fall, den ich in 30 Jahren gesehen habe. Hier sehen Sie aber mal eine solche Korkenzieherarterie eines Morbus Winnie-Waterberger als sekundäres Renault-Syndrom im Bereich des Fingers. Und hier sehen Sie, dass wir auch im Ultraschall diese Korkenzieherarterien sehr schön eigentlich darstellen können. Es gibt dann auch berufsbedingte Krankheitsbilder, die zu einer Minderperfusion der Fingerarterien und Armarterien führen können und dann auch ein sekundäres Renault-Syndrom machen können, das sogenannte Hypotena-Hammer-Syndrom. Hier sehen Sie eine Angiografie. Hier sehen Sie die Arteria radialis, die dann in den einen Hohlhandbogen mündet. Und hier würde normalerweise die Arteria ulnaris langlaufen. Die sehen Sie nicht. Sie sehen hier nur Kollateralen. Die Arteria ulnaris ist hier verschlossen, bedingt durch dieses sogenannte Hypotena-Hammer-Syndrom. Was ist das? Das ist ein Krankheitsbild des Mannes. Frauen kriegen das definitiv nicht. Was bewirkt diesen Arteria ulnaris Verschluss? Ein Trauma, und zwar, wenn man mit der Handkante zum Beispiel versucht, mit einem Kreuzschlüssel eine festgedrehte Schraube zu lockern, dann haut man ja mit der Handkante quasi auf diesen Kreuzschlüssel und das macht ein Trauma und das bewirkt dann am Hypotena-Bereich, das ist ja der Bereich hier oberhalb des Arteria ulnaris, eben ein Ulnaris-Verschluss. Auch ein Presslufthammer, der bedient wird, kann zum Beispiel so einen traumaassoziierten Verschluss der Arteria ulnaris auslösen. Das Hypotena-Hammer-Syndrom ist daher als Berufskrankheit zum Beispiel bei Kfz-Mechanikern oder bei Bauarbeitern anerkannt. Das ist also eine arterielle Durchblutungsstörung, wo durch Gewalteinwirkung die Arteria ulnaris verletzt wird und dadurch dann einreißt und Thromben sich dort in diese verletzte Arterie hineinsetzen und dieses Gefäß verschließen. Hier ist das dann nochmal im 3D sehr schön gezeigt. Hier sehen Sie quasi die Knochen. Das ist eine MR-Angiografie, mit der wir heutzutage unglaublich tolle Bilder eigentlich darstellen können und dann auch die Verschlüsse zeigen können. Das ist die Arteria ulnaris. Und hier sehen Sie, wo der Pfeil ist, dass die Arteria ulnaris verschlossen ist, einfach abbricht und dadurch eben eine Minderperfusion der Fingerarterien und der Hand aufgetreten ist. Ich fasse Ihnen damit das Renault-Syndrom abschließend zusammen und bringe auch nochmal die Therapiemaßnahmen. Was kann man denn jetzt machen, wenn man so ein Renault-Syndrom hat? Vor allem auch beim primären Renault-Syndrom, das ja sehr häufig ist und in jungen Jahren bei Kälte häufig auftritt. Solange die Anfälle, diese Renault-Attacken, diese Vasospasmen nicht häufig sind und weniger als 15 bis 30 Minuten andauern, ist das Wichtigste eigentlich ein sehr guter Wärmeschutz, zum Beispiel Fäustlinge, gut gefütterte Handschuhe zu nehmen oder quasi Handschuhe, die so einen Wärmeteil beinhalten, wie sie im Jagdbedarf auch verfügbar sind. Da ist es wichtig, auf einen guten Wärmeschutz zu achten. Dann kann man natürlich, wenn es stressassoziiert ist, autogenes Training machen, Yoga machen, einfach seine emotionale Aufgeregtheit besser in den Griff bekommen durch solche Übungen, wenn Emotionen diese vasospastischen Attacken ausrichten. Wir wissen, dass Rauchen Vasospasmen macht und dadurch ein Renault-Syndrom definitiv verstärken kann oder dass ein Renault-Syndrom erst durch Rauchen ausgelöst werden kann. Das ist ein anderes Krankheitsbild als natürlich dann der Morbus Winnie-Waterberger, aber dass der Rauchverzicht kann schon die Renault-Attacken reduzieren oder weg sein lassen. Und gegebenenfalls muss man auch umschulen. Also wenn jemand zum Beispiel Koch ist, sehr häufig in Kühlschränke oder in Tiefkühltruhen fassen muss, um was Kaltes herauszuholen und dann jedes Mal eine schwere Renault-Attacke bekommt. Es kann also dazu führen, dass man auch beruflich umschulen muss. Was machen wir in der Therapie? Wir können, wenn die Attacken häufig sind und länger anhalten und sehr belastend sind, Vasodilatantien geben, oral, also zum Beispiel Calcium-Antagonisten oder Nitrate. Wir können auch, das mache ich eigentlich sehr gerne und das ist oft schon hilfreich, eine Salbe verordnen, die der Apotheker allerdings anmischen muss, die Isoket, also ein Nitrat enthält, das dann durch die Haut lokal aufgenommen wird und den lokalen Vasospasmus löst im Fall der Attacke, funktioniert in vielen Fällen gut. Es gibt diese Isoket-Salben allerdings nicht mehr frei käuflich. Man muss eine Rezeptur haben und viele Angiologen oder auch gerade Hausärzte kennen diese Rezeptur nicht. Leider ist die Isoket-Salbe, die bisher viele Jahre genutzt wurde, verschwunden worden, aber man kann es trotzdem lösen, das Problem. Wenn es ganz schwere Attacken sind oder wenn es ein sekundäres Renault-Syndrom ist mit einer Stenosierung oder Engstelle der Finger ohne Vasospasmus, dann kann man eben auch Infusionen geben, zum Beispiel Prostaglandin-Infusionen, die dann die Gefäße weitstellen und damit die Perfusion verbessern. Das macht man vor allem dann, wenn wirklich Finger- und Zehenkuppennekrosen aufgetreten sind und man das nicht operativ oder lokal mehr beseitigen kann, das Blutgerinnsel. Außerdem gehören immer dazu, insbesondere wenn es ein sekundäres Renault-Syndrom ist, Aggregationshemmer zu geben, damit die Stenosierung nicht zu einer sekundären Thrombose führt. Auch Medikamente, die Endothelin-Rezeptor-Antagonisten darstellen und die eine vermehrte Endothelin-Ausschüttung machen und damit eine, Endothelin hemmen und damit eine Vasodilatation machen, können eingesetzt werden. Und man sollte auf Ergotaminpräparate und Beta-Blocker verzichten, weil die eben zu einem vermehrten Vasospasmus führen können. Damit komme ich zu meiner letzten Folie und fasse Ihnen die Vorlesung zusammen. Es handelt sich beim Renault-Syndrom um ein sehr häufiges Krankheitsbild, das überwiegend zu 9-fach höherem Anteil uns Frauen betrifft. Warum das so ist, wissen wir nicht genau. Das primäre Renault-Syndrom ist ein harmloses Krankheitsbild, das einen Vasospasmus der Finger- oder Zehenarterien darstellt. Typisch ist ein symmetrisches Auftreten. Typisch ist, dass wir ein unauffälliges Labor haben und eine unauffällige Kapillarmikroskopie. Das sekundäre Renault-Syndrom ist ein Krankheitsbild der etwas älteren Frau, tritt meist erst nach dem 30. Lebensjahr auf. Meist sind asymmetrisch einzelne Finger einer Hand betroffen. Häufig sind Stenosen oder Digitalarterienverschlüsse die Ursache. Häufig auch ist eine Sklerodermie, eine Kollagenose, die zugrunde liegt. Hier müssen wir unbedingt eine Ursachensuche machen und das Krankheitsbild natürlich entsprechend behandeln. Therapie der ersten Wahl sind symptomatische Maßnahmen, lokale Isoket-Salbenanwendung, also die Nitrosalbe anzuwenden oder auch ein guter Wärmeschutz und auch, wenn es emotional ausgelöst ist, eben entsprechendes Entspannungstraining zu machen. Wenn man einen mittelschweren Verlauf hat mit häufigen Attacken und Attacken, die lange anhalten, dann kann auch ein Calcium-Antagonist als Vasodilatator Mittel der ersten Wahl sein. Bei der Sklerodermie müssen wir bei den digitalen Ulcera-Endothelin-Rezeptor-Antagonisten einsetzen, die verhindern dann, dass Fingerulcera auftreten. Das ist belegt und dafür gibt es Zulassungen. Und bei Versagen der oralen Therapie bei schweren Fingerarterienverschlüssen können wir dann eben zum einen Heparin zusätzlich geben und intravenöse Prostanoide, die dann eine Gefäßweitstellung machen und häufig doch helfen, dass die Gangrän abheilt und dass man hier wieder eine Perfusion der betroffenen Fingerarterien herstellen kann. Man muss aber beim sekundären Renault-Syndrom immer die Ursache suchen. Denken Sie an die alte Dame mit dem Vorhofflimmern und die eigentlich die Fingerdurchblutungsstörung durch ein großes Blutgerinnsel im linken Vorhofohr hatte, das erkannt werden muss, damit ich eben entsprechend antikoaguliere und verhindere, dass sie vielleicht beim nächsten Mal nicht einen Fingerarterienverschluss, sondern einen schweren Schlaganfall hat, der sie vielleicht das Leben kostet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich möchte Sie noch auf unser Cardio-Anglotus-Zentrum Bethanien aufmerksam machen. Wir sind ein riesiges Gefäßzentrum im Bethanien-Krankenhaus. Wir haben auch ein Forschungszentrum für Gerinnungsforschung, das ich leite. Und wir machen da eigentlich sehr viel Spannendes. Wenn Sie also an dem Fachgebiet Interesse haben, können Sie gerne Formulaturen bei uns machen. Vielen Dank. Gut.